Heute zu Gast bei Behind the Sea Ulrike Braune. Ulrike ist COO Schweiz bei der DWS Group. Die DWS Group ist ein Asset Manager und hat in Summe mehr als 900 Billion Assets under Management. Das ist eine gewaltige Summe und wir haben uns auch genau darüber unterhalten. Und zwar, wie ist es eigentlich, im C-Level zu sein, wenn man so viele Assets verantwortet? Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied zu einem Unternehmen, was natürlich auch wahnsinnig viel Verantwortung im C-Level hat, aber natürlich, wenn man auch noch das ganze Geld der Anleger mitverantwortet, da ist natürlich jede Entscheidung doppelt schwierig. Ja, wir haben weitere Challenges gesprochen, wie zum Beispiel auch, was sind denn diese ganzen Themen, die sie dann täglich auf dem Tisch hat, diese schiere Anzahl an unterschiedlichen Sachen, wie sie das handelt, dass sie ihren Tag jeden Tag morgens auch strukturiert und mit einer Excel-Liste auch ihre To-Dos durchgeht und was sie noch so in den 7 Jahren in dieser Rolle jetzt alles an Herausforderungen, Learnings und auch Tipps und Tricks für uns hat, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht's los mit Ulrike Braune. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ulrike, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ganz herzlichen Dank, Franz, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du heute da bist als meine Gästin. Deswegen starten wir gleich mal rein. Stell dich doch mal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du machst.
Gerne. Mein Name ist Ulrike Braune. Ich bin CEO der DWS in der Schweiz. Die DWS ist die Asset-Management-Tochter von der Deutschen Bank. Dort in der CEO-Rolle verantworte ich die Aufgaben Compliance, Legal, Risk Management und alle ausgelagerten Funktionen, die wir natürlich nutzen in der DWS.
Super, ja. Klasse. Ich habe mich ja auf LinkedIn ausgespottet, so wie ich das mit meinen meisten Gästen mache. Und da bin ich eben auch über die DWS auf dich aufmerksam geworden, weil ich mir dachte, es macht auf jeden Fall mal Sinn, jemanden aus dem C-Level einzuladen, der auch beim Asset Manager ist. Und wir haben gerade im Vorgespräch auch drüber gesprochen, das ist ja nochmal, ich will nicht sagen, mehr Verantwortung als in einer anderen Firma, aber man hat natürlich sehr viele Assets under Management und jedes Handeln hat natürlich dann auch eine Auswirkung auf wahnsinnig viele Leute, weil es natürlich in der Regel immer mehr Investoren sind als in einer normalen oder in einer regulären Company. Erzähl uns doch mal noch ein bisschen mehr über die DWS. Also du hast schon gesagt, es ist die Tochter von der Deutschen Bank. Wie viele Assets under Management ungefähr sind es denn und wo seid ihr denn so aktiv? In
welchen? Ja, sehr gerne. Die DWS-Gruppe tatsächlich, wie du sagst, ist die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank. Wir verwalten circa 940 Milliarden global und haben 4.400 Mitarbeiter. Wir haben alle Assetklassen im Angebot. Das sind Equity-Fonds, Fixed Income, alternative Anlagen. Wir haben natürlich aktiv und passiv gemanagte Fonds. Wir haben 23 Legal Entities weltweit.
Oh, wow.
Und die Schweiz ist eine davon. Und wir sind die drittgrößte Legal Entity. Vor uns ist noch UK und Luxemburg. So, in der Schweiz haben wir circa 48 Mitarbeiter. Wir haben insbesondere institutionelles Geschäft, also Portfolio-Management für große Versicherungsunternehmen und Pensionskassen. Und wir vertreiben natürlich unsere Retail-Fonds über Schweizer Banken.
Erzähl uns doch mal, wie du da hingekommen bist. Du warst ja vorher auch bei der Deutschen Bank. Das heißt, vermutlich ist da dann irgendwann der Transfer gekommen. Aber wie hat sich das ergeben, dass du sozusagen dann für als Chief Operating Officer auch ausgewählt wurdest?
Ja, tatsächlich bin ich schon seit 25 Jahren bei der Deutschen Bank. Mhm. Ich bin in der Investmentbank gestartet. Dort war ich 9 Jahre in einer Business Management Funktion für M&A und Equity Capital Markets. Habe da noch verschiedene andere Stationen in der Deutschen Bank kennengelernt. Ich war in einem Team, wo wir uns auf Projektmanagement fokussiert haben. Dort, als ich dorthin kam, war ich die zweite Mitarbeiterin. Wir sind angewachsen auf 2000. Dort habe ich auch eine CEO-Rolle gehabt, war für das Budget von 300 Millionen verantwortlich und für über 2000 Mitarbeiter am Ende.
Oh, wow.
Wir sind mit vielen anderen und Bereichen gemerged worden. Ich war auch vorher schon mal im Asset Management, habe strategische Projekte gemacht, habe selber M&A-Projekte geleitet und bin dann, nachdem ich in der Projektmanagement-Funktion war, wieder zurückgegangen ins Asset Management. Dort war ich in der Investment-Division, habe verschiedene regulatorische Projekte geleitet und 2018 ist die DWS ja an die Börse gegangen. Wir haben uns von der Deutschen Bank abgespalten und dann habe ich das Projekt in der Schweiz übernommen, das Demerger-Projekt von der Deutschen Bank in der Schweiz und dort haben wir dann eine eigene Lizenz beantragt und uns als eigene Legal Entity aufgebaut und ja, so kam das dann, dass eigentlich das sehr gut gepasst hat für mich, dann dort die CEO-Rolle zu übernehmen und da bin ich seit 2017 gestartet. Und ja, seitdem in dieser Funktion aktiv.
Sehr cool, ja. Ja, ich hatte ja auch schon mal immer wieder in den Podcast-Episoden unterschiedliche Werdegänge und es ist natürlich auch dieser, dass man sehr, sehr lange bei einer Company ist. Den finde ich immer fast noch am beeindruckendsten, weil man ja natürlich immer in so einem Unternehmenskonstrukt, wo es so viele Mitarbeitende gibt, sich ja natürlich immer auf jede nächste Rolle, die etwas höher ist, immer mit 10 anderen bewirbt sozusagen. Das heißt, bis man dann schlussendlich im Top-Level-Management ist, C-Level-Management ist, muss man ja wirklich, die Chance ist eigentlich sehr gering. Es ist schon fast viel auch, wahrscheinlich auch Glück und dabei ist natürlich nicht nur Glück, aber wie würdest du sagen, würdest du auch sagen, ist eigentlich fast einer der schwierigeren Wege?
Ja, man hat sicherlich doch schon sehr viel Konkurrenz, nicht nur im eigenen Land, sondern auch global, weil das ist natürlich ein globales Unternehmen. Und ich glaube, was tatsächlich wirklich sehr hilft, ist, wenn man eine Zielorientierung hat. Wenn man wirklich sich vornimmt, was möchte ich machen, was möchte ich erreichen und dann auf das Ziel hinarbeitet und sich immer überlegt, wie komme ich dahin, was kann ich tun. Und das klappt nicht immer, aber wenn sich die Chance ergibt, darf man einfach sein Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Also bist du jemand, der sich auch dann regelmäßig Ziele setzt? Schreibst du die dir dann auch auf? Und wie machst du das?
Ja,
oder wie
unbedingt. Also es ist natürlich was man sehr im Projektmanagement lernt, dass man sich Ziele setzt und dann auch überlegt, was muss ich tun, um dahin zu kommen.
Und machst du dir dann auch so, hast du dir dann auch für die Karriere zum Beispiel so einen Plan gemacht, dass du sagst, okay, weiß ich nicht, dieses Jahr muss ich das schaffen oder diesen Monat muss ich das schaffen oder wie granular gehst du da vor?
Nein, also ich glaube, so granular ist es gar nicht möglich, weil es gibt immer wieder Umstrukturierungen und Veränderungen, wo man eben nicht so genau planen kann. Mhm. Aber ich glaube, so vom Mindset her ist es schon wichtig, dass man sich Ziele setzt. Und was ich auch festgestellt habe in meiner Karriere, was sehr wichtig war, ist einfach so das lebenslange Lernen. Also immer wieder versuchen, sich in Themen einzuarbeiten, Veränderungen als Chance sehen, wirklich die positiven Seiten zu erkennen und mitzugestalten.
Ja, das ist was ich auf jeden Fall ja also nur verstärken kann. Das sagen auch die meisten Leute. Es ist immer so es klingt ein bisschen abgedroschen, finde ich, dass man lebenslang lernen soll. aber das ist ja wirklich eine Einstellung, die man meistens mit der Universität vielleicht dann verliert oder mit den Trainee-Programmen, weil man dann irgendwann natürlich so ein Repertoire hat, dass man sehr gut durchkommt, ohne sich wieder neue Sachen anzueignen. Und irgendwann ist das auch ein Zinseszinseffekt, der dann einschlägt, nur ein negativer.
Ja, ja.
Deswegen glaube ich, wenn man sich da einen strukturierten Ansatz überlegt, speziell wie man sich weiterbildet und wie man sich mit neuen Themen beschäftigt. Ne? Ich habe letztens jemanden da gehabt, der hat immer so eine Watchlist, da schreibt er dann neue Themen drauf, zum Beispiel irgendwelche KI-Tools oder irgendwelche IT-Themen, das war jetzt ein Technologie-Officer. Und dann hat der diese Watchlist und hat halt einmal in der Woche wirklich 2 Stunden, wo er da durchgeht und sich mit den Sachen beschäftigt.
Ja,
Wie machst du Weiterbildungsthemen?
Ja, also tatsächlich, also man ist natürlich im Asset Management nicht gezwungen, aber man hat die Chance, sich natürlich sehr viel mit seinem Marktumfeld auseinanderzusetzen. Aber zum Beispiel habe ich, als ich in die Schweiz kam, habe ich eine Weiterbildung an der Hochschule St. Gallen gemacht. Für über ein Jahr ging das für Corporate Governance und Unternehmensführung. Und im Moment mache ich zum Beispiel auch eine Ausbildung am MIT für KI. Ja, cool. Weil das ist einfach ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert und ich denke, das wird unsere Welt schon verändern in der Zukunft, dass man einfach mitreden kann und kann sich überlegen, was hat das für strategische Auswirkungen und wie kann ich das nutzen, auch als im Unternehmen.
Absolut.
Ja.
Ja, was ich jetzt nochmal ganz interessant fände, ist, wie sieht eigentlich so ein Tag aus und vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede zu C-Level-Management, was jetzt nicht im Asset-Management ist, aber lotst uns mal durch einen so einen Tag, so einen Beispieltag bei dir durch.
Ja.
Wann stehst du auf? Arbeitest du viel aus dem Büro? Gehst du oder aus dem Homeoffice? Was hast du so für, sag ich mal, Kategorien an Themen, die du über den Tag?
Ja, also tatsächlich bin ich ein Frühaufsteher. Also Frühaufsteher, 6 Uhr stehe ich auf.
Ja.
Ich mache ein bisschen Yoga. Versuche ich immer in meinen Tag einzubauen. Ich fahre 4-mal die Woche ins Büro. Einen Tag habe ich Homeoffice bin eigentlich immer so gegen 8 dann im Büro. Da sind aber meistens schon die meisten Kollegen da und dann strukturiere ich mir den Tag.
Okay.
Also was ich sehr häufig mache in der Woche sind Team-Meetings, also mit meinen Teams, die ich habe. Wie gesagt, zu mir gehört Legal, Compliance, Risikomanagement. Das sind wirklich super gute Teams. Wir haben sehr, sehr gutes Know-how, sehr motivierte Leute, aber da versuche ich natürlich immer so ein bisschen am Ball zu sein. Was sind gerade die Themen? Kann einen Input geben und schaue natürlich in meinen Postkorb, was sind da noch an Themen, die noch zu erledigen sind. Und und habe natürlich viele Calls dann auch mit Frankfurt und zu verschiedenen Themen. Also Kommunikation ist sehr wichtig bei mir.
Ja, verstanden, sehr gut. Hast du dann noch so feste Eckpunkte über den Tag? Also bist du zum Beispiel jemand, der, also ich zum Beispiel, ich esse immer Mittag, also ist das für mich ein heiliger Slot. Ich gehe immer Mittag essen und ich esse auch nicht vom Rechner. Oder hast du eine Zeit, wo du sagst, okay, da ist dann auch mal der Laptop zu und die Notifications aus? Oder wie geht der Tag sozusagen bis zum Mittag und bis zum Abend dann weiter?
Das ist unterschiedlich. Also ich esse auch Mittag. Also es ist jetzt auch für mich was Wichtiges, dass ich nicht übergehen kann.
Ja.
Aber das wird meistens ein bisschen kürzer. Oder was ich auch manchmal, wenn es meinen Kalender erlaubt, tue, ist dann auch mal zum Sport gehen. Aber das eher sehr kurz. Ansonsten bin ich also natürlich auch mal ein Treffen mit Stakeholdern, also was ich auch mache. Also ich glaube, Netzwerken ist auch sehr wichtig.
Ja.
Und dann verabrede ich mich mit Kollegen von anderen Banken, CEOs und andere Stakeholder, Vendoren, um immer mal zu hören, was ist so gerade aktuell bei anderen Firmen.
Super, ja. Bist du selber auch jemand, der viel investiert? Also du als Person?
Ja, schon, natürlich. Ja. Ich bin sehr interessiert und investiere auch, ja.
Okay, wo kriegst du deine Informationen her sozusagen? Hörst du da Podcast, liest du Zeitungen oder?
Ich lese Zeitung und bin sehr interessiert an Marktentwicklungen. Und ich habe natürlich, es ist manchmal sogar eher etwas schwieriger, glaube ich, wenn man beim Asset Manager arbeitet, zu investieren, weil man hat natürlich sehr starke Compliance-Regeln.
Ja, stimmt.
Von daher ist das alles im Rahmen, aber ich investiere in der Regel in unsere Fonds, ja.
Ja, sehr gut. Richtige Antwort. Nee, klasse, ja, super, das ist ja interessant. Und hast du abends dann eine Zeit, wo du sagst, du machst den Laptop zu oder bist du eher jemand, der immer noch auch Mails checkt, weil da habe ich auch schon unterschiedlichste Perspektiven.
Also ich mache natürlich irgendwann den Laptop zu, aber ich bin dann schon am Telefon auch abends noch und schaue, was kommt an Mails und beantworte die gegebenenfalls. Ja.
Okay, aber du machst es wahrscheinlich gerne, oder?
Das mache ich gerne, ja. Also das ist, ich bin jemand, ich habe auch gerne meine Themen erledigt. Also ich schiebe das nicht so gern vor mir her und dann macht mir das überhaupt nichts aus, wenn ich dann abends nochmal was erledige.
Ja, nicht schlecht. Ja, das ist ja auch so ein Priorisierungsthema, glaube ich. Also wie kriegt man, also wie stellt man fest, was man für, also welche Sachen die richtigen sind für heute? Jetzt hast du gesagt, du strukturierst deinen Tag in der Früh. Machst du das dann so, dass du dir eine To-Do-Liste schreibst oder machst du das einfach nur im Kopf? Oder wie sieht es aus, dass man den Tag strukturiert?
Ja, also ich habe natürlich eine To-Do-Liste. Die führe ich auch immer sehr akribisch. Mhm. Und dann entscheide ich über den Tag, je nachdem, wie viel Zeit ich habe zwischen den Meetings, was ich mir anschaue.
Okay.
Ja.
Und die To-Do-Liste auch noch in Papierform oder?
Nee, die habe ich in Excel.
In Excel, ja.
Ja.
Ja. Was Ähnliches habe ich nämlich auch. Das hilft mir extrem, da durch den Tag sozusagen durchzukommen, auch um die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja, wunderbar. Ja, jetzt, ich glaube, wir kommen jetzt dann langsam auch so zum wichtigsten Teil hier im Podcast. Und zwar, was sind denn, sage ich mal, Charaktereigenschaften? Was sind Tipps, Learnings für C-Level? Vielleicht auch speziell, wie gesagt, wenn man auf deinen Werdegang guckt, du kommst aus einer sehr langen Zeit Deutsche Bank, du bist im Asset Management, Financial Services Bereich, dein ganzes Leben fast eigentlich tätig. Was würdest du sagen, sind so Charaktereigenschaften oder Strategien für C-Level, wenn man dort ist?
Ja, also über das lebenslange Lernen haben wir ja schon gesprochen und ich glaube, das ist wirklich essentiell.
Ja.
Also dass man sich immer mit neuen Themen beschäftigt, damit auseinandersetzt und schaut, kann das einen positiven Effekt fürs Unternehmen haben. Und man muss natürlich offen sein für neue Ideen.
Ja.
Also das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Veränderungen als positiv aufnehmen und einfach schauen, wie kann ich das positiv einbauen.
Mhm.
Und ich glaube, das Mindset ist wichtig. Also so wirklich so ein Optimismus, Proaktivität, immer schauen, was kann ich für ein Thema vorantreiben, was kann ich bewirken, auch so ein bisschen das Mindset etwas zu bewirken.
Mhm. Mhm.
Das finde ich, das glaube ich, wichtig.
Ja. Ja, das ist interessant. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses Unternehmergehen fast schon.
Ja,
ne? Das darf man wahrscheinlich aber dann im Top-Level-Management auch nicht mehr zu viel haben, weil sonst macht man, glaube ich, die Leute auch irgendwie verrückt, oder? Weil wenn man natürlich die aus diesem Einzelunternehmer-Thema kommt und dann hochskaliert in der Firma, ist man immer noch in diesem Macher-Modus und dreht vielleicht schnell seine Meinung. Das ist vielleicht dann auch wieder wo man aufpassen muss. Beim C-Level ist man ja auch Multiplikator.
Ja, das ist so, ja. Aber gut, jetzt hat man natürlich auch einen engen Connect zur Gruppe, zum Head Office. Und wir reden natürlich alle irgendwo mit einer Stimme.
Mhm.
Aber ich glaube auch, also ich kann natürlich auch gut delegieren und dadurch, dass eben viele Themen, also was natürlich bei mir sehr häufig ist, dass ich viele Themen habe, die nicht unbedingt einen Zusammenhang zueinander haben.
Mhm.
Und das ist so manchmal ein bisschen die Herausforderung. Aber wie gesagt, ich habe sehr gute Teams. Und ich denke einfach so ein bisschen dieser positive Mindset, diese Motivation von Kollegen, aber auch ein Team zu haben, was sehr gut miteinander arbeitet.
Mhm.
Also ich habe festgestellt, dass sehr wichtig ist, dass man wirklich die Teams so aussucht, dass sie gerne und gut miteinander arbeiten.
Mhm.
Und das ist auch, weil wir eine relativ kleine Entity sind. Wir haben 48 Mitarbeiter. Ist es sehr wichtig, dass man die Leute so auswählt, dass sie gut und gerne miteinander arbeiten. Und das ist auch sehr wichtig für den Erfolg des Unternehmens.
Mhm. Wie macht ihr das? Lasst ihr dann die Leute auch quasi die Interviews mitführen oder die Leute mit auswählen? Oder wie geht
ja,
das?
Ja, genau. Wir haben ein relativ großes Team, was Interviews führt.
Mhm.
Und dann reden wir miteinander und entscheiden dann, wer der Beste
ist. Also machst nicht nur du oder nicht nur die Führung.
Nein. Da werden unterschiedliche Leute ausgewählt, die dann die Interviews führen.
Mhm. Auf was achtest du so bei Interviews? Was ist dir da besonders wichtig?
Also ich finde immer sehr wichtig, wenn jemand offen und ehrlich und direkt ist, wo man so das Gefühl hat, man kann gut miteinander kommunizieren. Ich bin auch jemand, der sehr direkt und offen ist.
Mhm.
Und ich glaube, dann kommt man gut miteinander zurecht.
Mhm.
Und auch jemand, der einfach auch ähnlich positiv ist und Interesse hat und sich einfach gerne einsetzen möchte.
Mhm.
Das ist mir wichtig.
Ja, ich glaube, das ist was man auch so im Laufe erst lernt, dass man in Interviews sich nicht verstellt, ne? Dass man nicht irgendwie in dem Interview vielleicht versucht, irgendwie möglichst gut zu wirken, weil dann verstellt man sich ja automatisch.
Ja, ja.
Und das ist dann schwierig, weil wenn man dann aufgrund dieser verstellten Basis jemanden einstellt und der ist dann im Unternehmen und ist dann anders, das ist dann doof, ne? Das ist dann so eine leichte Überraschung, die man dann kriegt. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, dass man einfach versucht, komplett man selbst zu sein, ehrlich zu sein, weil wenn man dann nicht eingestellt wird, dann ist es halt so, ne?
Genau. Entweder es passt dann oder es passt nicht. Ne? Also ich finde es wichtiger, dass jemand gut passt von der Persönlichkeit her, weil ich natürlich muss das auch fachlich passen, aber ich denke, so das letzte Zehntel kann man sicherlich dann noch irgendwie beim Job selber dann lernen. Wichtiger ist, dass jemand das einfach gut zusammenpasst.
Ja, absolut. Ja, gibt es irgendwelche Sachen, wenn du jetzt so auf die Karriere schaust, die du vielleicht anders gemacht hättest oder wo du sagst, so, oh, das war ein großer Fail, kann ja auch rückblickend dann eine gute Lehre gewesen sein, aber fällt dir da irgendwas ein, so was du anders machen würdest?
Ja, also ich hatte mal die Einstellung, ich müsste in Teams gehen oder Sachen verbessern, die ich nicht gut kann, also zum Beispiel IT. Aber da habe ich dann festgestellt, wenn man unter IT-Lern ist, das ist einfach eine ganz andere Welt und das hat überhaupt nicht gepasst. Und das war sicherlich nicht die schlauste Entscheidung, war aber im Nachhinein sehr interessant, weil es einfach auch, man war mit Ingenieuren zusammen und das hat einem wieder einen anderen Mindset gegeben. Aber ich glaube, man muss sich wirklich auf seine Stärken konzentrieren und versuchen, sich dahin zu entwickeln. Und nicht sagen, oh, ich habe vielleicht da ein Defizit, vielleicht kann ich das noch aufholen, sondern da lieber die Stärken erkennen und da rein investieren.
Das heißt, du bist wirklich in eine IT-nahe Rolle gegangen irgendwann in der Zeit?
Ja, genau. Das war ein Team, was dann in die IT umgehängt wurde.
Okay.
Und das war dann einfach für mich nicht kein Bereich, wo ich sagen konnte, okay, da habe ich jetzt wirklich langfristig Interesse oder das ist so meins, wo ich so langfristig sein möchte.
Ja, interessant. Finde ich gut. Ja. Was würdest du sagen, sind so Werte oder Charaktereigenschaften, die man im C-Level mitbringen sollte? Also jetzt haben wir schon gehört, so ein paar Tipps und wie gesagt, lebenslanges Lernen, das sind ja auch irgendwie Werte. Aber hast du so wirklich konkrete Charaktereigenschaften, die man noch haben sollte?
Ja, also ich denke, Resilienz ist ganz wichtig. Resilienz und Durchhaltevermögen. Also ich glaube, man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen. Und man muss auch bei Rückschlägen einfach schauen, okay, das ist jetzt passiert, aber es geht eben weiter und einfach durchhalten. Ja.
Ich finde ich immer ganz interessant, weil ich finde Resilienz und Durchhaltevermögen, das kriegt man nicht, außer man setzt sich viel, also quasi viel aus. Ne? Also man muss eigentlich, ich bin ja im Vertrieb auch tätig und je mehr Neins man kassiert hat, umso mehr resilienter wird man, habe ich das Gefühl. Wenn man sich die Neins nicht aussetzt, dann wird man nicht resilienter. Also, das ist meine Wahrnehmung.
Ja, das ist so. Man muss sich dem wirklich stellen. Also man muss auch sicherlich immer Mut haben, die Dinge so anzugehen und auch mal die Gefahr laufen, Nein zu kassieren.
Ja, genau.
Und das ist dann auch sicher kommt mit der Erfahrung. Ne? Das ist dann so eine Lebenserfahrung, die man macht, die einem aber auch immer weiterbringt, finde ich.
Ja, weil also in geschützter Umgebung wird man nicht resilient. Das ist einfach so. Da bleibst du natürlich dann geschützt vielleicht, risikoarm geschützt, aber eben nicht resilient. Ja. Ja, super spannend. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht in der Corporate-Welt tätig wärst? Hättest du also irgendeinen kreativen Job, vielleicht irgendwie Musiker, Künstler, Café?
Oh nein, ich glaube nicht. Also ich bin nicht musikalisch oder ich glaube, ich bin schon an der Stelle gut aufgehoben, in der ich bin.
Also du hast das Richtige gefunden sozusagen.
Ja. Also ich glaube schon, ich bin sehr strukturiert und sehr mathematisch. Und ich glaube, das ist einfach, da ist man perfekt aufgehoben in Banken. Ich habe auch nie ein Instrument gelernt. Also ich tatsächlich glaube ich nicht, dass das meins wäre.
Wenn du jetzt so noch weiter in die Zukunft blickst, was wäre denn oder was ist denn so das ultimative Ziel? Weil ich meine, du hast ja Spaß offensichtlich auch in deinem Job. Aber hast du noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, das würdest du noch gerne irgendwie machen? Zum Beispiel, weiß ich nicht, die Schweiz größer machen oder so? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind noch so
Ja, also die Schweiz, wir sind schon sehr stark gewachsen, also sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs in der Schweiz. Für mich persönlich würde ich sehr gerne mich um das Thema Verwaltungsrat kümmern. Tatsächlich habe ich ja diese Ausbildung in St. Gallen gemacht, die ist auch für Verwaltungsrat. Ja. Und ich denke einfach, wenn man so Erfahrung hat in so vielen Bereichen, dass man die auch gut weitergeben kann. Das würde ich gerne machen.
Top. Ja, was sind denn jetzt aktuell in deiner Rolle so die größten Challenges, die du hast, also in deiner C-Level-Rolle? Kannst du die vielleicht irgendwie so an einer Handvoll abzählen?
Ja, also ich glaube, die Challenges sind sicherlich, dass ich sehr viele Themen habe, die nicht, wie ich schon gesagt hatte, nicht unbedingt miteinander in Verbindung stehen und dass man da so ein bisschen den Überblick behält und schaut, wie kann ich jetzt diese 120 Themen alle gleichzeitig vorantreiben. Das ist immer wieder so eine Sache, wo eben auch wirklich sehr viel Selbstdisziplin und Proaktivität gefragt ist. Und da bin ich einfach schon sehr, also da finde ich sehr hilfreich, wenn man sich seine Listen immer zur Hand hält, delegiert auch an Mitarbeiter und schaut und immer regelmäßig fragt und kommuniziert, okay, wo steht ihr da? Gibt es da ein Problem? Braucht ihr da meine Unterstützung bei irgendeinem Thema? Und da so ein bisschen den Überblick hat und alle Bälle irgendwo am Rollen bleiben. Aber das ist auch eine Erfahrungssache, die mir eigentlich jetzt in den 7 Jahren, die ich in der Rolle bin, mittlerweile ganz gut gelingt.
Okay, das heißt einmal natürlich die hohe, weiß ich mal, Varianz der Themen. Gibt es noch irgendwelche Sachen? Wird jetzt vielleicht auch das Thema, weiß ich nicht, muss man sich immer mit noch mehr Anlageformen beschäftigen wie mit früher? Wahrscheinlich gibt es mehr, oder? In Summe werden es wahrscheinlich mehr.
Ja, sicher. Also es gibt jetzt natürlich das Thema Krypto. Das ist natürlich was Neues. Und es gibt immer neue Formen, also neue Themen, neue Makrotrends, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber das macht es ja so spannend.
Klar.
Also es ist auch so, dass meine Rolle, also was mich auch am meisten fasziniert an meiner Rolle, ich bin jetzt schon seit 7 Jahren aktiv, aber es ist immer noch so, dass jeden Moment irgendwas kommt, was ich noch nie gehört habe und wo ich mich wieder komplett neu einarbeiten muss. Und das macht es eigentlich so spannend.
Top. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ist Personal auch im Financial Services Bereich eine Herausforderung?
Im Moment geht es ganz gut bei uns. Also wir haben eigentlich, wenn wir offene Stellen haben, sehr, sehr viele interessante Bewerber. Das ist immer, das geht eigentlich sehr gut.
Also es ist auch immer noch sozusagen auch ein attraktives Feld. Man merkt natürlich jetzt durch mehr Technologie, das ist natürlich für die Financial Services wahrscheinlich eher besser, aber gibt es natürlich auch andere Bereiche, die vielleicht dann nicht mehr so attraktiv sind, aber das finde ich auch immer interessant, wie sozusagen die Challenges da in der Rolle sind. Aber ja, interessant.
Ja, also die DWS ist ja auch sehr innovativ. Also da haben wir haben jetzt das Thema Krypto, wir haben Krypto-ETFs jetzt aufgelegt und wir sind immer sehr proaktiv in neuen Investmenttrends und ich glaube, das zieht dann auch die Mitarbeiter an. Und wir haben eben auch eine sehr gute Unternehmenskultur.
Ja, finde ich klasse. Muss ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich komme auf jeden Fall als Follow-up mal bei euch vorbei, besuche euch in der Schweiz und sage jetzt erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst und das alles mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Super. Ja, an alle, die jetzt noch dabei sind und den ganzen Podcast angehört haben, wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Das heißt, ihr könnt gerne auf Ulrike oder auch auf mich zugehen. Wir haben unten in den Shownotes immer die LinkedIn-Profile oder auch teilweise die E-Mail-Adressen, Kontaktdaten. Dann könnt ihr uns auch einfach mal Feedback zuschreiben. Und was ich gesehen habe, wahrscheinlich ein bisschen zu spät, ihr habt das wahrscheinlich schon früher gesehen, man kann bei Spotify jetzt auch Kommentare für die einzelne Episode da lassen. Das heißt, wenn ihr speziell diese einzelne Episode, nicht das ganze Format kommentieren wollt, dann schreibt das gerne da rein. Ich werde das auf jeden Fall in Zukunft mehr noch im Auge behalten, als jetzt vielleicht in den vergangenen Wochen und Monaten, seit es dieses neue Feature schon gibt. Und wir freuen uns, wie gesagt, natürlich aber immer am meisten über das direkte Feedback oder eben über eine Bewertung. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann kriegt ihr solche Episoden wie mit Ulrike regelmäßig in dem Feed. Und natürlich, dieser Podcast ist nur möglich, weil er von Atreus präsentiert wird, weil ich neben meinem eigentlichen Beruf noch dieses Berufshobby ausüben darf, des Podcastings, und deshalb gerne auch mal bei Atreus vorbeischauen oder mich einfach drauf ansprechen. Dann können wir mal gucken, ob wir euch in komplexen Management-Situationen, Transformationssituationen oder Projekt- und Programmmanagement-Situationen unterstützen könnt. Ulrike, ich freue mich aufs nächste Gespräch und dir noch einen schönen Tag.
Ganz herzlichen Dank. Dir auch. Vielen Dank.